Aber vielleicht gestatten Sie mir, dass ich doch ein bisschen darüber rede und einen Bogen schlage, von was vor 100 Jahren passiert ist und was heute passiert ist. Und dazu habe ich Ihnen gleich ein Röntgenbild gebracht, das 100 Jahre alt ist. Also es ist 99 Jahre alt und ich möchte Sie gleich bitten, ob Sie sich dabei etwas überlegen können, was denn das sein könnte und wie wir überhaupt dazu kommen. Und möchte dann versuchen, einmal zurückzublicken in genau diese Zeit, nämlich was damals eigentlich passiert ist. Und ein ganz wesentliches Thema, das damals stattgefunden hat, war das Thema und die Frage der Professionalität. Und Dr. Spin und der Schwung zur Professionalität hat jetzt wieder eine gewisse Aktualität gewonnen, weil wir im Rahmen der neuen Gestaltung des Curriculums der Humanmedizin auch erreicht haben, dass ein Senatsbeschluss an der Medizinischen Universität stattfindet zum Thema, was ist eigentlich Professionalität? Denn das, was im Hippokratischen Eid festgelegt ist, ist natürlich nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und es ist heute festgelegt worden, dass das diese vier Dimensionen sind, die Sie haben. Und da möchte ich auch versuchen, dass wir ein bisschen das jetzt eben aus der Zeit, in der Barani gelebt hat, ein bisschen uns ansehen. Basierend sind diese Dinge alle auf der Medical Professionalism Charter, die schon über 10 Jahre alt ist und nach meinem Dafürhalten vielleicht ein bisschen zu wenig bekannt ist, insgesamt und uns auch vermutlich auch ein bisschen zu wenig bewusst ist. Aber dieses Thema Professionalität, denke ich, gehört wirklich sehr stark nach vorne gebracht und auch gepusht. Nun beginnen wir mit dem ersten Aspekt zu diesen Dingen, nämlich der Frage, wie sieht es denn aus mit dem Spin, Dr. Spin? Ja, das ist natürlich eine Brücke zu mir, die hier gespannt wurde als, in meiner Funktion als Radiologe. Und unser wesentliches Element des Spins ist natürlich ausgedrückt durch die Präzisions- oder die Lama-Frequenz. Das ist ja die Basis der gesamten MRT-Diagnostik. Und Sie wissen ja vielleicht, dass das Gadolinium eine besonders starke Entwicklung dieses Spins hat und deshalb verwenden wir es ja auch als Kontrastmittel, weil es einfach eine sehr hohe und noch höhere Präzisionsfrequenz hat als Körpergewebe überhaupt. Nicht? Im übertragenen Sinn bedeutet das natürlich, dass wir alle auf gleicher Wellenlänge sein sollen und das geht natürlich dann jetzt sehr stark in emotionale und auch interaktive Situation. Was bedeutet das jetzt für uns als Radiologen? The Doctor's Spin, the Radiologist's Spin, das ist im Wesentlichen das Erfassen der TR- und der TE-Zeiten und das MR-Kontrastmittel. Und diese Bedeutung sehen Sie hier an diesem Beispiel. Das ist ein intramyatales Akustikusneurinom und das ist ja auch der Grund, warum wir immer gerne auch bei diesen Fragen ein Kontrastmittel geben als Radiologen, weil derartige Veränderungen, wenn sie nicht wirklich raumfordernd sind und intramyatal, kommt zwar höchst selten vor, aber die Raumforderung, die hier stattfindet, ist nicht wirklich erkennbar als solche, dann ist das Kontrastmittel einfach das Einzige, das uns hier wirklich eine Hilfe darstellt bei der Diagnostik. Es gibt auch seltene andere derartige Veränderungen, vielen Dank, die ebenfalls höchst selten sind, aber wo auch das Kontrastmittel eine Hilfe ist, so wie hier bei einem Patienten, der 30 Jahre alt war, mit Schwindelattacken seit seiner Kindheit und wo sich hier so eine akzessorische intermediale Schlingenbildung einer vaskulären Struktur, die uns jetzt der Herr Kollege Schmidbauer vorher so wundervoll erklärt hat, eben diagnostizieren können und eben auch das nur durch das Kontrastmittel. Ja, kommen wir zum nächsten Aspekt des professionellen ärztlichen Handelns, nämlich einerseits der Interaktion, aber andererseits des diagnostischen Denkens oder des Clinical Reasonings. Und da möchte ich jetzt ein bisschen eine Brücke schlagen zur Gesellschaft der Ärzte, zum Billroth-Haus, die ja das große Zentrum des strukturierten Argumentierens oder letztendlich des medizinischen Diskurses ist. Dieses Spannungsfeld, das ja von Foucault sehr schön beschrieben wurde in seinem Buch mit dem Titel Die Archäologie des ärztlichen Blicks, ist genau das, was wir benötigen. Und das geht, wie wir auch hier wieder gesehen haben, in vielerlei Hinsicht von der Kasuistik, von der Analyse des einzelnen Falles aus. Das hat eine ungeheure Tradition und worauf basiert diese Tradition, in die dann Barani eigentlich hineingewachsen ist, Das ist letztendlich eine ungeheure Umbruchphase gewesen, die von zwei amerikanischen Medizinhistorikern, nämlich Jenicek und Hitchcock, einmal in Phasen versucht wurde darzustellen. Bis so ungefähr 1830, 1840 war es die Zeit des geltenden Glaubens. Also das heißt, man hat eigentlich wenig systematisches Denken hier angewandt. Und es war dann 1837 zwei Freunde, nämlich Franz Wierer und Jakob Malfatti, die diese Gesellschaft der Ärzte gegründet haben, in einer Zeit des Vormärz, wo eigentlich überhaupt keine Vereinigungen erlaubt wurden, und wahrscheinlich ist die Gesellschaft der Ärzte der erste Verein, den es in Österreich überhaupt gab, den Metternich erlaubt hat, weil er sich gedacht hat, dass die Ärzte wohl nicht sehr gefährlich sind, was eine Revolution betrifft. Und wenn er gewusst hätte, was Jahrzehnte später gibt, nämlich dass ein Viktor Adler kommt und dass Ärzte zu Attentätern werden, hätte er sich vielleicht damals auch anders überlegt. Es ist dann eine ungeheure Umbruchszeit entstanden, nämlich das Verstehen der Ursachen, der Aufbruch in die Naturwissenschaften. Sie sehen hier Rocky Danske hat eine große Rolle gespielt, Semmelweis und die damalige ungeheure Diskussion, die sehr emotional geführt wurde. Theodor Billroth, die ersten Röntgenstrahlen, auch Sigmund Freud hat in der Gesellschaft der Ärzte eine Rolle gespielt, die dann bis zum Ausschluss geführt hat, weil er sich mit den Vertretern der Gesellschaft bewusst, vor allen Dingen mit Wagner Jaurek, die wildesten Schlachten geliefert hat. Und das war eben die Zeit, in der Barany auch groß geworden ist, über den wir ja, nehme ich an, hier in diesem Symposium sicherlich noch einiges hören werden. Was auch interessant war, ist, damals sind bei Präsentationen, so wie das jetzt die hier ist, immer auch Patienten gebeten, als Zeugen dabei zu sitzen. Das hat der Billroth eingeführt mit der Absicht, dass hier wirklich auch die Arzt-Patienten-Interaktivität einfach verbessert und intensiviert wird. Kommen wir also jetzt zur Auflösung unseres Falles. Das ist ein Befund vom ersten Chef der Klinik für Radiologie, dem Herrn Professor Guido Holzknecht, der hier eine Achalasie beschrieben hat. Und ich verdanke diesen Fall meinem Vater, der ebenfalls Radiologe ist, der in seiner Praxis einen älteren Herrn gehabt hat in den 70er Jahren und ihn routinemäßig gefragt hat, ob er Vorbilder hat. Und dann hat er dieses Bild herausgezogen, dass er kein Film war, sondern das waren ja Platten, nicht? Und das wurde dann dokumentiert und gedruckt, beziehungsweise auf so Pappkartons aufgespannt. Und wenn Sie sich also das hier ansehen, diesen Befund, der vom 1915 in der Ordination vom Herrn Professor Holzknecht abgegeben wurde, und Sie hier diese Schrift durch, diese Beschreibung durchlesen, so muss man eigentlich sagen, wenn man sich das mit uns rein Spezialisten auf dem Gebiet der Schluck-Bildgebung durchliest. Also wir schreiben da eigentlich nicht sehr viel mehr, als der Herr Holzknecht damals, 1915, geschrieben hat. Und was er gemacht hat und was wir allerdings nicht machen, und vielleicht sollten wir es tun, ist, er hat noch eine Skizze beigefügt, wie Sie hier sehen, ja, um das Ganze ein bisschen besser zu veranschaulichen und hier ein bisschen besser darzustellen und auch die Kommunikation zwischen Zuweiser und Radiologen zu optimieren, um wirklich darzustellen und klarzulegen, dass also hier diese zigarrenförmige Zuspitzung der Kardia eigentlich das Problem ist, dass die gesamte Speiseröhre hier hat. Das ist auch ein großes Plädoyer, das ich hier sozusagen abgeben möchte zum Thema medizinische Sammlungen. Und wahrscheinlich werden wir hier zu genau diesem Thema am 12. März auch in der Gesellschaft der Ärzte eine entsprechende Veranstaltung abhalten. Ja, was bedeutet auch medizinische Sammlung? Es bedeutet natürlich auch Diafolien, und ich habe also mich jetzt, wie ich das Programm durchgelesen habe, erinnert, dass ich aus den 90er Jahren, und da habe ich hier einen Screenshot mitgebracht, immer wieder zitiert habe eine Arbeit vom Herrn Spohr, und es ist mir eine große Ehre, dass ich heute auch Gelegenheit habe, ihn einmal persönlich kennenzulernen, weil ich, wie gesagt, in den 90er Jahren fast bei jeder meiner Präsentationen im muskuloskeletalen Gebiet diese Folie gezeigt habe, weil es ja hier um die Frage geht, wie ist es denn mit dem Menschen und dem aufrechten Gang? Was war denn das Erste? Waren es die Muskeln oder war es der Bogengang? Und vielleicht werden wir das heute noch ein bisschen genauer erklärt bekommen. Soweit ich das mitbekommen habe und hoffe, ich habe es richtig verstanden, spielt ja der Bogengang eine sehr große Rolle. Und die ganzen Spezialisten auf dem Gebiet der Orthopädie und Unfallchirurgie und der assoziierten Fachgesellschaften leben ja ganz gut davon, dass das Bewegungsapparat permanent hinter dem, was sich hier im Innenohr abspielt, nachhinken sozusagen. Diese Systematik des medizinischen Diskurses findet in der Radiologie eine neue Dimension, und das ist das strukturierte Befunden, also dass wir hier sehr stark in das computerassistierte Checklistenwesen eintreten. Was bedeutet das auch aus der Sicht von Theodor Billroth? Ich habe hier dieses schöne Zitat gefunden. Ich habe nie einen großen Forscher kennengelernt, der nicht im Grunde eine Art Künstler gewesen wäre, mit reicher Fantasie und kindlichem Sinn. Wissenschaft und Kunst schöpfen aus derselben Quelle. Und der Theodor Billroth hat ja eine sehr musische Ader und auch, wie wir hier sehen, auch ein bisschen eine poetische Ader gehabt. Also Reflexion ist die vierte Dimension dieses professionellen ärztlichen Handels, wo wir eben die Bezüge zur Kunst und zur Naturwissenschaft auch oder anderen Wissenschaften pflegen sollen. Da gibt es natürlich sehr vieles zu sagen, besonders zum Thema Kunst. Es gibt auch in Wien einen eigenen Lehrgang, Art and Science. Es gibt eine große Tradition, was den medizinischen Film und die medizinischen Zeichnungen betrifft. Ernst Kininger vom Filmmuseum hat das erarbeitet. Es ist damals in den 20er Jahren eine ganze Serie von medizinischen Filmen produziert worden und ich bin mir auch ziemlich sicher, konnte es aber bis heute nicht verifizieren, also ich es mitgebracht, dass auch mit Barney hier etwas geschehen ist. Es war damals eine Zeit, wo man versucht hat, die Leistungen der Wiener Medizinischen Schule in den Film zu fassen und es gibt da sicher großartige Bilder, wie zum Beispiel Adolf Lorenz bei der unblutigen Reposition eines dysplastischen Hüftgelenkes, das man sich auch heute hier ansehen kann. Das heißt, fassen wir zusammen und eigentlich, wie gesagt, hätte es ein bisschen eine Einleitung sein sollen, das, was ich hier präsentiert habe. Was gibt uns den Schwung anlässlich 100 Jahre Nobelpreis Barony? Was wiederum Billroth gesagt hat, für meine Vorstellungen von wissenschaftlicher Tätigkeit sind Geschichte und Forschung so untrennbar verbunden, dass das eine oder das andere nicht denkbar ist. Und das war mir ein Anliegen, das hier in diesem Kreis vielleicht ein bisschen zur Diskussion zu stellen. Vielen Dank.